Die aktuellen Wirtschaftsdaten sind freundlich ausgedrückt nicht berauschend. Die aktuelle Situation der Unternehmensfinanzierung in Österreich zeigt gemischte Entwicklungen. Die Rolle der Börse aber ist zentral und eine wichtige Alternative zur klassischen Fremdfinanzierung. Warum ein Listing an der Börse interessant und gerade die Wiener Börse attraktiv sein kann, wollen wir jetzt ebenso besprechen wie die Frage, vor welchen Herausforderungen der Kapitalmarkt steht. Dazu begrüße ich im Studio der Presse meine Gäste. Christoph Boschan, er ist Vorstandsvorsitzender der Börsengruppe Wien und Prag. 1771 gegründet ist die Wiener Börse heute Market Data Hub für 11 Märkte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Karl-Heinz Strauß, CEO der POR AG, gegründet 1869 und seit kurz nach der Gründung börsennotiert, damit das am längsten an der Wiener Börse gelistete Unternehmen, von dem sich 49,6% im Streubesitz befinden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Sander van der Reit ist Co-CEO und Co-Founder von Planradar, einem PropTech-Scale-Up mit Fokus auf Digitalisierung für Bau- und Immobilienprojekte. In 75 Märkten aktiv wurde es 2024 als einziges österreichisches Unternehmen in die Liste der Top 100 Next Unicorns aufgenommen. Herzlich willkommen. Starten wir gleich mit der Frage, warum Börse? Christoph Boschan, worin liegen denn die Vorteile eines Börsegangs für ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen?
Also das ist ganz einfach erklärt. Es wird kein anderes Instrument bei der Unternehmensfinanzierung geben, was Ihnen einerseits mehr Kapital bei gleichzeitig allergrößter Sichtbarkeit und guter Ordnung fürs Unternehmen bringen wird.
Wunderbar. Karl-Heinz Strauß, welche Vorteile erzielen Sie durch das Listing an der Börse?
Also wir haben uns ja bei dem Einstieg von mir damals 2010 sehr genau überlegt, ob man die Paul noch an der Börse lassen soll oder ob wir uns verabschieden sollten von der Börse. War sehr genau überlegt. Wir haben uns dann aber reiflich überlegt und haben uns eben für die Börse entschieden. Und aus heutiger Sicht betrachtet war das die goldrichtige Entscheidung. Es ist ein Instrument, die Börse. Und gerade die Wiener Börse, wir sind ja ein Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Wir sind sehr sichtbar. Es signalisiert allen anderen, wenn man an der Börse ist, dass man sehr transparent, sehr offen und vor allem man muss mit den Nachrichten blitzartig umgehen, um eben die Chance für alle zu halten. Die Transparenz macht es dazu, dass Vertrauen aufgebaut wird und das Vertrauen ist sichtbar. Es ist nicht immer leicht, man hat einen erhöhten Aufwand, man muss sehr transparent berichten, Themen, aber auch das ist gut fürs Unternehmen und es gibt uns, hat das immer gut geholfen, auch eine Unabhängigkeit von Banken, weil die POR lebhaft in ihrer Geschichte mit der Wiener Börse verbunden war und eigentlich alle Produkte, die an der Wiener Börse angeboten werden, als eines der ersten Unternehmen auch erfolgreich ausgeführt hat.
Sie haben angesprochen, die Kapitalaufbringung, die hat dadurch Vorteile, dass Sie eben an der Börse gelistet sind.
Schauen Sie, Investoren sind gewohnt, Transparenz, Informationssicherheit, Verlässlichkeit. Und das ist eines der wesentlichen Themen, die uns mit der Wiener Börse auch verbindet. Die Transparenz in der Berichterstattung, in der Darstellung des Unternehmens gibt Auskunft über die Bonität des Unternehmens, über den Status. Und Investoren können sich relativ rasch ein gutes Bild damit bilden. Und dann haben sie viele Möglichkeiten von Eigenkapital über Fremdkapital über die Börse zu tun. Sie haben einen unglaublich hohen Verbreitungsgrad in der Größenordnung, wo sie sind. Wir sind eher Mid-Cap, Small-Cap im Vergleich zu den großen internationalen. Und das ist sicher nicht immer leicht. Aber das hat uns letztendlich auch in Krisensituationen, wo kein Kapital mehr von Banken zur Verfügung gestanden wäre, zum Beispiel 2010 oder 2011, wenn wir die POR quasi neu aufgestellt haben mit einem Restart, wäre ohne Börse mit Anleihen und dann Eigenkapital in Kombinationen es sehr, sehr schwer gewesen. Und das hat sich für die POR jedenfalls ausgestattet. Man sieht so in Zeiten wie diesen, wo Kapital nicht leicht aufzubringen ist. Krise in der Immobilie, Krise im Bau, das wird ja oft sehr vermischt. Und da ist es uns auch gelungen, eine Hybridanleihe, also eigentlich zwei, neu zu begeben, zu verlängern, mit einem trotzdem noch attraktiven Zinssatz, ja, Und man hat vorher gesagt, das geht nicht, aber durch langjährige Tradition, durch Reporting, auch durch das Image der Wiener Börse, das sehr wichtig ist für die Investoren, hat uns das sehr geholfen.
Seid aber da reit. Sie sind mit Planradar noch nicht börsengelistet. Was könnte Sie bewegen zu einem Listing?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hätte wahrscheinlich vor 5 Jahren oder vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders geantwortet als genau jetzt, weil, oder um das vorwegzunehmen, ist natürlich eine Vision, die man auch immer hat, wenn man mit einem Unternehmen startet. Aktuell ist vielleicht die Momentaufnahme oder die zeitliche Komponente oder die Frage, ob das strategisch der richtige Zeitpunkt den kann man unterschiedlich beantworten. Aber wenn man insgesamt drauf schaut, ich sehe das als Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Es gibt einfach unterschiedliche Wege, Kapital zu beschaffen. Und dann ist es die strategische Beurteilung, will ich jetzt im Vergleich zu den üblichen, unter Anführungszeichen, Finanzierungsformen, die wir bei den jungen Unternehmen haben, mit Risikokapital etc., will ich ein breiteres Zielpublikum ansprechen. Und da ist natürlich die Börse das richtige Instrument, wenn man auch mit Investoren in Berührung kommt, die auf Basis der Vorschriften und so weiter gar nicht mit uns zusammenarbeiten könnten, sondern nur mit börsengelisteten Unternehmen. Also es erweitert sicher das Spektrum. Auf der anderen Seite natürlich, der Herr Strauß hat schon angemerkt, Reporting-Themen, Kommunikationsthemen, glaube ich, auch ganz wichtig. Also da sind sicher noch viele Themen, die man im Vorfeld bearbeiten muss, um das dann relevant werden zu lassen.
Genau. Also ich glaube, es ist jetzt so oft gefallen, nicht wahr, die Refinanzierungsform, dass es sich auch nochmal lohnt, meine etwas scharf und stark zusammengefasstes Entree etwas auszudifferenzieren. Ja, wenn man nochmal strukturiert über Finanzierung nachdenkt, dann, naja, speist sich das Refinanzierungsbedürfnis, das hat ja bestimmte Hintergründe. Das Unternehmen verfolgt ja bestimmte Absichten damit. Und das Schöne ist schlicht die Universalität auch der börslichen Kapitalaufbringung, die ja rein technisch gesehen übrigens keine börsliche Kapitalaufbringung ist. Es wird ja nicht bei der Börse etwa ein Buch geführt, was dann das Kapital hereinnimmt, sondern die Börse ist dann der Sekundärmarkt, wie wir ihn nennen, also der Umlaufmarkt für die emittierten Anteile. Platziert wird natürlich weltweit und gehandelt wird natürlich auch weltweit, aber das Tor und das sichtbare Tor, das Transparenzportal sozusagen, ist natürlich die Börse. Aber zurück zur Refinanzierungsform. Naja, welche Absichten verfolgst du als Eigentümerunternehmer? Naja, du hast vielleicht Verbindlichkeiten zurückzuführen. Du hast vielleicht Gesellschafter, die einen Exit oder Teilexit wollen. Du hast im allerbesten Fall, was das Publikum natürlich am liebsten sieht, eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstory. Und das Schöne am Börseprodukt ist ja, dass es nun ermöglicht, alle drei Motivationslagen auch in einem Akt zusammenzubringen, nämlich fein zu tunen. Und das ist auch die Realität, die wir am Markt sehen. Ein Motivbündel, eine Mischung aus all den drei Hauptmotivationen sozusagen, das Unternehmen an einem öffentlichen Markt umlauffähig zu machen. Wobei natürlich die vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie in den allermeisten Fällen dann schon im Vordergrund steht. Ja. Nur nochmal, das dann fein zu tunen und wirklich in einer Transaktion abzuwickeln, auch übrigens mit einem positiven Link natürlich dann auf die Fremdkapitalseite, weil eine bestimmte Transparenz hergestellt wird, das ist bei den Banken sehr gern gesehen. Ja, monetarisiert, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz handfest bei den Kreditkosten dann auf der Fremdkapitalseite. Ja. Naja, und dann die weiteren Vorteile, die auch bereits angesprochene Sichtbarkeit. Ja, es macht dich sichtbar als Unternehmen. Mit deinem Produkt, letztlich in deinem ganzen Standing, auch in der Gesellschaft. Natürlich, du stehst auf der großen Bühne. Ja, das ist das, was Transparenz dann formell heißt, aber durchaus auch in sehr informeller Art. Du wirst schlicht wahrgenommen. Ich glaube, der Börsegang als solcher ist ein ganz, ganz mächtiges Marketinginstrument, was nicht nur einmal wirkt, sondern fortwährend auf die Marke ganz, ganz, ganz zentral einzahlt. Aber ja, es hat eben auch Herausforderungen und it comes with a price sozusagen, den ich aber überhaupt nicht negativ konnotieren würde, weil es ist natürlich so, und das kommt ja schon im Namen zum Ausdruck, du wirst eben Publikumsgesellschaft. Und wenn du den Funding Escalator dich hochgearbeitet hast und die Summen steigen, naja, dann entindividualisiert sich eben die Beziehung zum Investor auch entlang dieser Reise und sie ist dann vollständig anonymisiert im Bereich des breiten Massenfloatings, wie es dann an der Börse ist. Natürlich kennst du deine Kernaktionäre nach wie vor und natürlich pflegst du auch eine besondere Kommunikation mit ihnen.
Aber per se ist mal die Investorenschaft egalisiert und sie alle folgen dann einem Informationskorsett, was ja gerade darauf ausgerichtet ist, Chancengleichheit herzustellen. Ja, und auch das zahlt ja dann auf die Glaubwürdigkeit der Bewertung, die die Börse sekündlich herbeiführt, ein, weil man weiß, das findet in einem regulatorischen Rahmen statt, der darauf ausgerichtet ist und das auch verschärft durchsetzt natürlich, dass der Handel gleichberechtigt auf gleichberechtigter Informationsgrundlage stattfindet.
Aber ich glaube, ganz oben drüber gespannt steht auch nochmal, weil Bewertung um die klingt wertstiftend. Das sein auch. Also es sollte dann auch einen Impact auf den tatsächlichen Wert haben, weil man ja auch dann eben liquide wird oder handelbar wird. Und da spielt dann aus meiner Sicht dann auch noch der strategische Zeitpunkt dann massiv hinein. Genauso wie Sie vorher erläutert haben, die Überlegung getroffen haben, macht das Sinn für uns oder nicht? Und ja, es ist definitiv wertstiftend. Ich glaube, das ist dann der wichtigste Aspekt, nämlich das Wann.
Absolut, für alle Refinanzierungsoperationen, wobei man auch da dringend ergänzen muss. Im Vordergrund so der öffentlichen Wahrnehmung steht ja immer das initiale Floating, der IPO als der große Öffentlichkeitsakt und der große Refinanzierungsakt. Aber ich glaube, Karl-Heinz, man kann mit Fug und Recht sagen, ihr seid das lebende Paradebeispiel dafür, wie man die Börse durch aktive Kommunikation und dauerhafte Pflege sich dauerhaft etabliert als anzapfbare Refinanzierungsquelle. Ja.
Ich glaube, es ist ein guter Punkt, weil es ist eine Art Selbstdisziplin fürs eigene Unternehmen. Du bist Regulatorien unterworfen, die du einzuhalten hast, die du strikt auch vorschaubar, vorsehbar machen musst. Das diszipliniert dich unheimlich schon einmal im eigenen Bereich, denn es ist immer schnell was angekündigt.
Ja.
Und dann passiert das nicht, da ist die Börse auch gnadenlos. Ja, also das ist Thema und das ist auch immer, die Börse nimmt viel vorweg, glaube ich. Und man hat dort, also ich habe sehr viel gelernt von meinen Investoren. Und ich habe immer gedacht, ich kenne das Unternehmen, ich kann da jede Frage beantworten. Aber manche Investoren, wo wir bei Roadshows waren oder wo wir Themen gemacht haben, die haben mir Fragen über das eigene Unternehmen gestellt, wo ich mir gedacht habe, das habe ich eigentlich überhaupt noch nicht so gesehen. Aber es war wahr, weil das eben kundige Leute sind, nicht immer, aber meistens, ja, sehr kundige Leute, die auch über die Branche Bescheid wissen, die Eigenheiten natürlich, alles was Bilanzzahlen betrifft, aber auf der anderen Seite sehr stark darauf hören, wer führt das Unternehmen? Ist es ein Familien, so wie wir, es ist ein unternehmergeführtes Unternehmen im Familienbesitz, aber börsennotiert, ist eigentlich eine sehr gute Kombination, muss man sagen. Und auf der anderen Seite, der Mitbewerb ist eher nicht börsennotiert, das heißt, er hat nicht diese Reportings, muss er nicht jeden vorgeschriebenen Fall melden oder nicht melden. Wir sind dazu verpflichtet über Druckmeldungen. Und das macht dich auch sehr verantwortungsvoll nach außen, wie du mit dem Thema umgehst. Du planst, du bist diszipliniert. Für ein junges Unternehmen kann der Börsegang sehr, sehr fruchtbar sein, weil es dich auf der einen Seite diszipliniert, das wahrzunehmen und auch dich darauf zu konzentrieren, wie du die Dinge umsetzt. Es ist ein Wachstumsthema. Die Story dazu passt bei vielen, vielen Unternehmen dazu. Man wird, wie soll man sagen, man verkauft Anteile, bleibt aber selber im Schleudersitz oder am Fahrersitz, ja, und hat doch andere Partner dazu auf einmal. Die Entscheidung bleibt so wie bei uns natürlich dem Aufsichtsrat überlassen, der mehrheitlich von uns besetzt ist. Es ist schon eine hohe Transparenz, hohe Verantwortung, aber es lohnt sich der Aufwand, jedenfalls, das kann ich zumindest sagen, jetzt noch 15 Jahren, also am Ende des Jahres 15 Jahre Börse, Eigenerfahrung, dass sich das, was eben Vorschriften sind, was Regulatorien sind, fürs Unternehmen positiv dargestellt hat.
Interessant, dass du sagst, fürs junge Unternehmen bringt es einen zusätzlichen Ordnungsfaktor rein.
Ja.
Ja. Und genauso kann man das andere Ende aber auch betrachten, nämlich reife Unternehmen,
ja,
ja, mit großer Tradition, vielleicht in Teilen etwas alarmt, die wiederum unterwerfen sich einem dauerhaften Fitnessprogramm. Ja? Also wer wirklich dauerhaft das Unternehmen, naja, das darf man, glaube ich, auch in der Offenheit sagen. Ja? Denn das ist schon auch eine kulturelle Frage, über die muss man sich auseinandersetzen im Unternehmen, die muss man entscheiden und die muss man wollen. Denn dauerhaft im Rampenlicht und der Exegese anspruchsvoller Profi-Investoren, aber auch der ganzen Breite der Öffentlichkeit zu stehen, das ist nicht jedermanns Sache und das muss man wollen. Und dieses dauerhafte Fitnessprogramm muss man als bewusste Entscheidung treffen. Aber wenn man sie trifft, ist es, glaube ich, ein hervorragendes Instrument. Ja. Dann übrigens auch für viele Familienunternehmen, ja, die ja die ein oder andere Herausforderung auch in der Nachfolge regeln. Ja. Wir haben mit den Kollegen von Frequentis, ja, der Herr Badach, der hat das, glaube ich, damals bei uns in der Säulenhalle beim IPO genau so gesagt. Ja. Er habe natürlich auf sein Lebenswerk geschaut und deswegen darf ich es hier zitieren, weil er es öffentlich gesagt hat, er schaut auf sein Lebenswerk und hat sich eben die Frage gestellt, wie macht man das dauerhaft stabil, und dann sei er eben zu der Erkenntnis gekommen, naja, die dauerhaft erfolgreichen Unternehmen sind in der Mehrheit Börse gelistet, und woran liegt das? Das liegt natürlich klar an der Transparenzfunktion, die wir so oft besprochen haben, ob nun formell oder informell, aber sie ist eben da. Und er hat sich dann ja auch zum Teilfloating entschieden. Und da kann man den Leuten übrigens auch die Angst nehmen. Ja? Du sagst bewusst Schleudersitz, Driving Seat, wie auch immer. Das ist ja wiederum auch das Tolle am Börsegang. Es ist eben gestaltbar. Ja? Nicht nur, dass du die Refinanzierungsabsichten feintunen kannst, kannst auch natürlich den Grad einer verbreiterten Mitbestimmung sehr gut feintunen. Das Instrument per se lässt alles zu über die entsprechenden Beteiligungsquoten, Aktienarten, Rechteausstattung der gehandelten Wertpapiere.
Der Eigentümer hat natürlich quasi am verantwortungsvollen Job dazu, was den Investoren dazu bringt, natürlich auch dabei zu bleiben, weil solange der Eigentümer dabei ist, kann man ja davon ausgehen, einmal in der Regel generell, dass der nur das Beste fürs Unternehmen möchte. Ja, und da partizipiert man dann mit. Aber es ist eben ein Geben und ein Nehmen, meiner Meinung nach. Man muss Zeit aufwenden für Roadshows. Man darf die Börse nicht einfach nehmen und sagen, so, jetzt bin ich an der Börse, sondern das ist dauerhafte, aktive Arbeit und Einbringen. Es muss eine Form der Kommunikation gewählt werden, die quasi auf das Unternehmen zugeschnitten ist, das nachhaltig ist, nicht heute so, morgen so. Standards verwenden, heute machen wir das so, morgen machen wir das so und morgen erzählen wir das so, übermorgen erzählen wir das anders, sondern da gehört viel Überlegung dazu, da gehört eine saubere, ordentliche Transparenz dazu. Investoren sind fordernd, wenn man ihnen den kleinen Finger gibt, wollen sie gleich die ganze Hand, keine Frage. Aber es ist wirklich erfrischend, mit Investoren über das eigene Geschäftsmodell zu diskutieren. Bei uns ist das ja ein bisschen aufgeteilt. Unser CFO macht sehr viele, also ich sage einmal 75% der ganzen Investoren-Meetings, da geht es primär um Zahlen. Der wird da richtig gegrillt, ja, von den Investoren. Warum haben sie das so gemacht? Warum ist das? Da muss er Antworten haben, warum? Ja. Ich bin dann oft dabei bei Themen, okay, wo es auch natürlich um Zahlen geht, aber wo es vor allem dann auch um Strategie geht. Warum macht man das? Wieso macht sie das? Warum geht sie in den Markt? Was erwartet ihr euch da bei den Themen? Und das gibt mir dann oft die Gelegenheit, Dinge, die man so selbstverständlich nimmt, im normalen Unternehmen, wo keiner da ist, der die fragt, ja, außer vielleicht die Ehefrau oder ein paar Angestellte in einem Bereich, wo du sagst, hallo, da habe ich mir das überlegt, da kann ein Kurzschluss sein, und der andere erzählt aus den Erfahrungen, die Firma Skanska erzählt ihm das, die Firma Ferrovial erzählt ihm das aus dem Thema, warum machen sie das anders, haben sie sich da schon einmal überlegt? Und das ist schon auch sehr befruchtend, und gerade für eine Wachstumsstory ist das immer ein wesentlicher Punkt, der sehr genau hinterfragt werden muss.
Das Stichwort Märkte ist gefallen. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, warum es einen Sinn hat, an die Börse zu gehen. Wir wollen darüber reden, warum es einen Sinn hat, an die Wiener Börse zu gehen. Was sind die Vorteile, im Heimatmarkt gelistet zu sein?
Ja gut, also die Determinanten im Börsewettbewerb, und es ist ja ein Börsewettbewerb, das muss man so deutlich sagen, sind ganz einfach. Wo hast du die größte Liquidität und die größte Sichtbarkeit? Ja, und da ist es ganz schlicht so, dass das österreichische Unternehmen, ja, in den hiesigen Größenordnungen an der Wiener Börse immer den volumenstärksten und den umsatzintensivsten Handel sehen wird.
Also wir sehen das auch so an der Wiener Börse. Wir sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Wir sind gesehen, wir sind hier, wir sind seit 155 Jahren an der Wiener Börse gelistet. Unmittelbar nach der Gründung war die POR, damals noch Allgemeine Baugesellschaft, -APOR AG, an der Wiener Börse. Sofort konnte die ganze Struktur, das Wachstum, es würde die Firma POR in der Sicht nicht mehr geben, wenn es die Wiener Börse nicht gäbe. Denn ich sage immer meinen Leuten, wir haben den Kaiser erlebt in der POR, wir haben den Ersten Weltkrieg, viele Unruhen, den Zweiten Weltkrieg, alles auf und ab, und heute leben wir auch in einem Feld, wo ich sage, schau, Transparenz ist wichtig, Transparenz und Verlässlichkeit fürs Bauen. Ja, das gibt der Wiener Börse ein gutes Gefühl mit uns und uns mit der Wiener Börse. Gibt aber auch meinen Boreanern und Boreanerinnen das Gefühl, ja, es passiert außen viel, aber wir haben sichere Arbeitsplätze. Und noch dazu unsere Megatrends, die da sind, dann höre ich aber schon auf mit dem, mit Megatrends aus dem Thema. Es gibt keinen Megatrend, der heute da ist, ganz egal wie und wo, der ohne Bauen auskommt. Es gibt nichts. Urbanisierung, intelligentes Verkehr, Healthcare-Industrie, Digitalisierung, ohne Bauen geht gar nichts. Deswegen schauen wir auch positiv in die Zukunft.
Also kann ich auch nur unterstreichen, sehen wir genauso auch. Ich glaube, es gibt kein Land der Welt, wo nicht Construction so das größte Vertical ist neben Real Estate. Und ich meine, als nicht gelistetes Unternehmen, wenn man drauf schaut, also das sehe ich genauso. Es hängt ab einfach von deinem Zielmarkt. Wo bist du präsent? Wo verstehen dich die Kunden oder die Investoren in dem Fall dann am besten oder wissen, was du machst? Und in dem Fall auch, die Investoren müssen natürlich das Geschäft gut verstehen, müssen die Strukturen verstehen, müssen verstehen, wo es da hingehen soll, und dann werden sie auch investieren. Und wenn du jetzt, ich meine, das Extrembeispiel ist, okay, ich gehe in die USA und lasse mich in den USA listen, ohne dass ich in den USA irgendein Geschäft habe, ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, dann auch quasi die Roadshows und die Investoren zu überzeugen. Aber am Ende des Tages muss man schon auch sagen, wenn man drauf schaut, okay, wo erreiche ich ein größeres Zielpublikum, wo erreiche ich mehr Liquidität, größere Anteil an Investoren, da gibt es nicht nur die Wiener Börse.
Ja, und man muss natürlich, man muss nur aufpassen, also was der Vorteil der Wiener Börse ist auch, hier bin ich kein kleiner Fisch.
Ja.
Hier, wenn ich was sage, hört man mich, ja, glaube ich. Das ist der Vorteil der Wiener Börse auch. Wir haben uns ja auch überlegt, soll man ein Zweitlisting machen in Zürich, soll man ein Zweitlisting machen in Frankfurt. Das sind unsere Märkte, Deutschland, ja. Polen, Tschechien bis Rumänien, also unsere 7 Heimmärkte. Aber wir haben uns dann auch nach reiflicher Prüfung entschlossen, das nicht zu tun und gesagt haben, nein, wir konzentrieren uns auf die Wiener Börse, weil natürlich Investoren aus diesen Ländern sowieso nach Wien schauen. Und da sind wir einer von den Großen, wir sind sichtbar, wir werden sichtbar gemacht, wenn es Roadshows gibt der Wiener Börse auf anderen Orten, sind wir immer irgendwie automatisch dabei. Wenn wir in Frankfurt wären, ja, wären wir eines, und was in Österreich ein Großunternehmen ist, ist in Deutschland bestenfalls ein Mittelständler. Das ist wieder was anderes. Aber eben die Sichtbarkeit, die Wahrnehmung ist schon ein Vorteil für die Wiener Börse.
Das ist übrigens eine Frage, die man sehr verobjektiviert diskutieren kann. Am Beispiel auch deines Unruhsunternehmens. Depot kann man an 600 verschiedenen Plattformen handeln. Die wenigsten davon börslich reguliert, die meisten dann bankeigene Systeme. Und die Transparenz, die für die Unternehmen hergestellt wird, auf der Informationsseite, insbesondere auf der Preisfeststellungsseite, ist unmittelbar auch unser sekündliches Ranking im Wettbewerb. Geht die Order dahin, geht sie nicht dorthin. Ja? Und wenn die Mehrheit des öffentlich sichtbaren Buches sich bei uns bildet, dann scheint es eben verobjektivierbare Wettbewerbsvorteile zu geben. Und ja, da brauchen wir jetzt auch gar nicht sozusagen subjektiv Meinungsmache oder Behauptungen in den Raum stellen. It's a fact. Ja. Schau, wo die Orderströme hinlaufen und dann siehst du, wer den liquidesten Markt dort bietet. Das heißt also die häufigste Umschlaghäufigkeit zum besten Preis. Ja. Und bester Preis immer ausgedrückt natürlich in Spread, also Unterschied von An- und Verkaufskurs. Die Frage nochmal, where to float, wo an die Börse gehen, stimmt, ist ein sehr multifaktorielles Geschehen, ja, speist sich aus ganz verschiedenen Überlegungen, klar, wo sitzen deine Investoren, die großen Einfluss auf solche Fragen haben, darf man nicht vergessen, ja. Große Aufforderung an unsere Politik, ja, wenn schon im privaten Bereich natürlich die Investorenschaft sich aus bestimmten anderen Jurisdiktionen speist, dann ist natürlich die Sogwirkung dort an die dortigen Märkte eine wesentlich größere, glaube auch da den Haupthintergrund zu erkennen, des ein oder anderen Amerika-Floatings. Ne? Dann, ja, wo produzierst du, wo bist du inkorporiert, welche Zielmärkte natürlich bedienst du, wo kennt man dich, wo resoniert deine Marke, wo wirst du dich zukünftig refinanzieren? Durchaus eine Herausforderung auch für Fremdfloatings. Ne? Und ja, ich kann da nur darauf hinweisen, dass wir auch diese Fragen natürlich auch ständig verobjektiviert für uns analysieren, ja, Und ich kann wirklich versichern und jeden auch einladen, übrigens das Ganze in aller Offenheit mit uns zu diskutieren, uns anzusprechen. Wir legen diese Zahlen auch offen, indem wir schlichte Liquiditätsvergleiche machen. Ja? Wie hat sich ein Unternehmen in einer Market Cap von einer halben Milliarde bis 20 Milliarden an unserem Platz entwickelt umsatzmäßig? Wie oft dreht das? Wie viele Preisfeststellungen gibt es da? Zu welcher Preisqualität? In welcher Aufteilung an andere Sekundärmärkte? Und das ist alles etwas, was man sehr verobjektiviert diskutieren kann. Und davor haben wir überhaupt keine größeren Sorgen. Ja? Denn wir sind uns unserer Sache da sicher. Ja? Wenn man zum Beispiel zu den genannten Konkurrenten, ja, unser Nationalindex wäre wahrscheinlich hauptsächlich dann MDAX. Ja? Und gerade im Bereich der Titel, wo es bei uns am häufigsten dreht, also in der Market Cap von 3 bis 5 Milliarden, haben wir deutlichen Liquiditätsvorteil gegenüber solchen Mitindizes an anderen, dann vielleicht größeren Märkten. Der Effekt, der dahinter steht, ist ganz einfacher. Bei uns ist es eben dann die Repräsentanz durch den Nationalindex und die dann automatisch einsetzende Indexreplikation auch, ja, die ja heute vielfach auch ETF gesteuert wird und dort in der zweiten Reihe repliziert eben wesentlich weniger als beim, wenn auch kleineren Nationalindex. Ja, insofern sind wir uns unserer Sache da ziemlich sicher. Und aber nochmal, kann alles dahinstehen und dass der Börsechef da immer pro domo Vorträge halten wird, das ist auch völlig klar. Deswegen offene Einladung an alle, das objektiviert auf Datenbasis dann durchzuführen.
Diese Einladung nehmen wir gerne an. Sander von der Heydt, sind viele Investoren in den USA. Was würde trotzdem für den Börseplatz Wien sprechen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Da muss man dann in die Daten hineinschauen. Das ist am Ende des Tages wie gesagt, die Liquidität und wie viele Investoren kann man ansprechen. Aber das ist vorher auch schon gefallen. Das ist natürlich mein Argument, dass man dann nicht von der Hand weisen darf, weil wenn jetzt der Lead-Investor im Unternehmen ein Amerikaner ist, dann wird er schon genau fragen, wenn man sagt, wir werden in Österreich listen und nicht in den USA. Aber wenn das begründbar ist, dann ist es begründbar. Ja, und ich glaube, das ist genau der Aspekt, den es auch vorher war schon der Aufruf da, quasi, wo man die Herausforderung hat. Weil auch in unserem Bereich, wenn ich hinschaue, ich glaube, ohne es jetzt genau zu wissen, aber wenn ich mir die Top 10 Scale-Up-Startups, wie man es nennen will, hinschaut, dann werden da wahrscheinlich bei mindestens 8 davon Amerikaner mit drin sein in den Growth-Stage, die die großen Finanzierungen stemmen.
Wobei man schon auch deutlich sagen muss, und das betrifft übrigens die deutschen Kollegen genauso, ja, wir waren ja alle in den letzten Jahrzehnten strategisch bestrebt, den Handel natürlich in seiner Komposition so zu gestalten, wie er auch in New York, Paris, London, Frankfurt sich vollzieht. Und so ist es übrigens an der Wiener Börse auch. 86% unseres Flows erreicht uns aus dem Ausland. Mhm. Ja, der Heimatmarkt ist natürlich offensichtlich viel zu klein, um den Handel substanziell zu stützen. Muss er auch übrigens nicht, denn die Unternehmen haben Refinanzierungserfordernisse, die ohnehin nur weltweit bedient werden können. Und das findet dann seine Reflexion sowohl in der Zusammensetzung der Investorenschaft, die ja auch mehrheitlich ausländisch ist, angeführt von den Amerikanern, dann Westeuropa, insbesondere Deutschland, Frankreich und UK natürlich. Roundabout, eigentlich ist es nur ein Viertel heimische Investorenbasis bei den bei uns gelisteten Unternehmen. Und dann nochmal bei der Liquiditätsfrage, also dem Umschlag der dann gelisteten Titel, da ist es fast ausschließlich internationaler Flow, 86% erreichen uns aus dem Ausland, eben durch die Amerikaner. Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, das sind die führenden Handelsteilnehmer, jüngst übrigens Goldman Sachs interessanterweise im Lead. Ja. Und deswegen haben die auch oft gar nicht so ein Problem mit internationalen Listings, weil sie wissen, platziert wird ohnehin international und außerhalb der Börse. Und der Umlaufhandel, für den ist dann nur entscheidend, ist es ein voll regulierter Markt? Ist er regulatorisch ajour? Ist er voll integriert in den europäischen Kapitalmarkt? Ist er ordentlich konnektiert? Welche Teilnehmer sind dort tätig? Kann ich ihn erreichen, sowohl technisch im Order Routing und kann ich vor allen Dingen über meine Incumbent American Bank routen? Und das kann man bei uns hier also wirklich absolut friktionsfrei.
Sie werfen ja auch einen großen Blick auf Nachhaltigkeit. Wie weit ist das attraktiv für heimische Unternehmen?
Also unsere Aufgabe ist da genau die gleiche, wie sie sonst eben auch stattfindet. Unsere Aufgabe ist, das Unternehmen auf die große Bühne zu stellen. Und wenn das Unternehmen ESG-Anstrengungen aller Ausprägung macht, dann ist es unsere Aufgabe, sie dabei maximal zu unterstützen. Und das tun wir über sämtliche Kanäle, die bei uns verfügbar sind. Das tun wir, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Jedenfalls ist das Feedback der Unternehmen sehr positiv, seitdem wir das verstärkt haben. Wir bieten natürlich auch die richtige regulatorische Umgebung, wir haben entsprechende Segmente aufgemacht, insbesondere auf der Anleihenseite, ja, wo die Investorenschaft dann auch sicher sein kann, dass die Mittelverwendung, denn darum geht es ja immer, dann entsprechend stattfindet, weil wir uns da auch die internationalen Standards ohne jedes Wenn und Aber eingefügt haben. Und insofern ist es eigentlich nichts Neues für uns, weil es ist Teil unserer Kernaufgabe, Beschleunigung und Unterstützung des Emittenten in diesem Bereich genauso zu betreiben, wie wir es in allen anderen Bereichen betreiben. Ja.
Bei uns ist ja Nachhaltigkeit nicht erst seit heute, sondern in vielen Bereichen. Nachhaltigkeit, so wie ich es beschreibe, ist ja für mich ESG, weil das sehr gut einteilt, was man tun kann. Die Governance muss schwarz oder weiß sein, es gibt keinen Graubereich oder sonst was. Das muss man einfach machen. Und gerade als börsennotiertes Unternehmen hat man da doppelte Verantwortung. Das passt auch alles. Ja. Es war die Bor schon immer eines der führenden Unternehmen von eigenen Versicherungen über die Gesundheit, Diversity, Inklusion, über viele Themen, Gesundheit, Kindergarten, Frauen fördern. Also Frauen, wir bevorzugen Frauen nicht, aber wir fördern Frauen aus dem Thema. Und natürlich Nachhaltigkeit. Das ist bei uns die Bor, gehört als Pure Construction Player zu den Top 4 und den nachhaltigsten Bauunternehmen Europas. Drei davon sind Mischkonzerne, Ferrovial in Spanien, die zwei Franzosen, Puig und Vinci und Tipor. Dann kommt lang nichts, dann kommt Skanska und dann kommen die anderen erst alle vom Rating. Warum? Weil wir Nachhaltigkeit in vielen Bereichen schon automatisch über Jahre und Jahrzehnte fast gemacht haben mit Kreislaufwirtschaft, mit Recycling, mit Umgang, von dem auch heute messen wir viele Dinge, heute steuern wir die Dinge noch. Wir versuchen, Bauherren zu beraten, wenn sie das ein bisschen anders machen, hat man regionalere Baustoffe, man hat kürzere Wege, man kann das Gebäude optimieren, dann kriegt man auch Aufträge, weil sie dann einfach ein besseres Rating für ihr Projekt einfach bekommen. Also Nachhaltigkeit ist für uns wesentlich. Was uns natürlich schon trifft bei dem Thema Nachhaltigkeit, ist ein bisschen die unfähige Bürokratie aus Brüssel, die hier einfach mit großen, Geschützen auf die Wirtschaft losgeht. Wir als börsennotiertes Unternehmen gehören natürlich auch zu den Ersten, die Berichte abgeben müssen, die das messbar und steuerbar machen. Ich sehe es nicht unbedingt als Nachteil. Ja, man kann es als Nachteil machen. Man muss auch furchtbar aufpassen. Aber ich sehe es auch als Vorteil, dass wir so gechallenged sind, weil wir die Dinge schon machen, wo die anderen erst alle reinkommen müssen. Also Nachhaltigkeit, an dem führt kein Weg mehr vorbei. Man muss es nur intelligent aufsetzen. Und heute mit der Berichterstattung darüber, ja, alle Daten, die man dazu braucht, und das darf man nicht unterschätzen, weil wenn man das jetzt ein bisschen ausreizt, die Bürokratie, die man möchte, muss man ja theoretisch nachweisen, wie viel Klopapierrollen wir pro Jahr verbrauchen. Das ist die überbordende Bürokratie, die ich meine. Das gehört auch etwas zurückgedrängt. Aber ebenso dadurch, dass wir transparent sein müssen, dass man uns lesen kann und muss, sind wir automatisch gefordert. Damit ist es etwas, was wir geübt sind. Wir müssen nur schauen, wie wir es intelligent auf die Reihe bringen beim Reporting.
Also ich kann nur ergänzen, dass auch in den privaten Bereichen wird immer relevanter und wir haben nicht die Klopapiere, aber vergleichbare Reporting-Anforderungen bekommen wir auch schon von allen quer durch die Bank, egal ob amerikanische oder europäische Investoren und Geldgeber, so allen verlangen sie. Wir haben schon mehrere Tools, wo das alles getrackt wird und man tut sich natürlich leichter, sage ich mal, als Softwareunternehmen, weil der Produktinput ein anderer ist, aber am Ende des Tages wird alles gemessen. Und auch zurückreportet. Und ich glaube, man kommt einfach nicht drum herum. Und das nächste steht ja vor der Türe, die nächste Freude mit dem Lieferkettengesetz. Und ich glaube, egal ob gelistet oder nicht gelistet, man kommt da nicht drum herum.
Wenn man jetzt als Unternehmen an die Börse drängt, was sind denn da die Erwartungen und Anforderungen von Seiten der Börse an die Unternehmen?
Also, ich glaube, dass juristisch formelle Vorbereiten, das ist etwas, was Unternehmen, die diesen Reifegrad erreicht haben, dass ihnen diese Idee kommt, einfach als Task abarbeiten. Da kann ich jeder wirklich die Angst nehmen, dass das irgendwie Hexenwerk sei. Das sind standardisierte Prozesse, da hat man spezialisierte Berater und die Formalia, also gegebenenfalls eine Umstellung der Berichterstattung auf internationale Reporting-Standards, ja, mit der entsprechenden Sprache vielleicht eine bestimmte, das Erreichen einer bestimmten Mindestbestandsdauer, Mindestbestandsgröße. Das arbeitet man schlicht ab. Und deswegen will ich auch da gar nicht zu einem großen Referat ansetzen, denn da kommt man zu uns und dann beraten wir oder wir vermitteln den richtigen Berater. Und das ist nicht der Kern des Börsegangs. Der Kern des Börsegangs ist die Investmentstory. Warum tue ich das? Wie transportiere ich das? Ja, im Mittelpunkt steht natürlich mein Unternehmen und sein Produkt oder die Dienstleistung. Ja, warum bin ich da? Was tue ich? Was bin ich für einen Mehrwert? Welche Zahlungsbereitschaft löst es bei welcher Kundschaft aus? Wie adressiere ich und monetarisiere ich das? Das muss sitzen. Das muss auch vorgetragen werden können. Im besten Fall durch motivierte, klar, Eigentümer, die dem Haus noch verbunden sind. Oder angestelltes Management. Auch das darf man nicht vergessen. Börsegang ist ja vielleicht auch genau an dieser Schnittstelle, nämlich Transitionsphase, auch die Überleitung manchmal von eigentümergeführten Unternehmen auch zu breiteren Eigentümerschaften dann und dann vielleicht auch Angestelltenmanagement. Und also nochmal, im Kern steht die Investmentstory, ja, und das Warum und die Ratio. Und übrigens nicht nur einmal beim Floating und bei der einmaligen Kapitalaufnahme, sondern nochmal, es ist ein dauerhaftes Fitnessprogramm. Die Investmentstory muss gehegt und gepflegt werden und das dauerhaft.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man vielleicht noch ein bisschen, Marketing ist das falsche Wort, wo vielleicht einen Bildungsauftrag von der Börse hat, weil der IPO oder quasi, dass man ins Floating geht, das wird ja vielfach von den nicht gelisteten Unternehmen, ich glaube, egal ob jetzt Startups oder Familienunternehmen, das wird ja als Exit-Event wahrgenommen. Nämlich, das sagt, okay, dann nimmt jetzt jeder sein Geld und läuft davon und dann macht irgendjemand anderer weiter, weil die Tatsache schaut ja ganz anders aus. Und ja. Dass dann im Idealfall die Eigentümer da sehr wohl dabei bleiben und es ist eigentlich nichts anderes als eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme am Ende des Tages.
Ja, sehr, sehr, sehr wahr und sehr, sehr wertvoller Hinweis. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Deformation so der letzten Jahre und dann auch bestimmter Marktphasen, ja, das auch ja dieses Motiv so des vermeintlichen Auscashens, ja, da sich so in den Vordergrund geschoben hat, das ist es im Kern nicht, das stimmt, ja, sondern ganz im Gegenteil, wir haben hier jahrhundertelang gelistete Unternehmen, ja, und das ist der Kern, das ist die Realität, nicht die singulären Effekte.
Sie stehen einem Familienunternehmen vor. Was gibt es denn da für Do's und Don'ts für Einsteiger an der Börse?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die FMA-Bestimmungen liest, was man tun muss und was man tun darf. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ansonsten sind es normale Unternehmensregeln, die hier einzuhalten sind. Klarheit im Reporting, ganz klar, so wie es Christoph sagt, diese Story. Was tue ich, warum tue ich das? Das muss gut begründet sein. Man muss sich auch manchmal zähmen, ja, die Dinge nicht, sondern man sagt, was man tut. Und diese Zurückhaltung muss man machen. Ja, man muss nicht immer alles gleich tun. Aber es ist wesentlich, dass hier Transparenz und etwas, was auch sehr wichtig ist, es kann immer was passieren. Aber man muss hier völlig offen und transparent kommunizieren. Denn sonst wirst du gnadenlos an der Börse abgestraft, wenn die das Gefühl hätten, man hätte das früher sagen können, man hätte hier Klarheit, man hat was verschwiegen. Und das ist auch etwas, wo ich der Meinung bin, das tut einem Unternehmen gut. Man versteht es zwar nicht immer, ja, weil es ist auch nicht alles logisch und nicht nachvollziehbar. Das muss man als an der Börse notiertes Unternehmen zur Kenntnis nehmen, dass wir manchmal bessere Zahlen prognostizieren dort und dort und der Kurs geht nach unten. Warum? Ja, vielleicht, weil wir es falsch kommuniziert haben, vielleicht, weil es der Markt anders wahrnimmt und manchmal haben wir nicht das Gefühl, dass wir große Themen kommunizieren und der Kurs geht nach oben. Und etwas ist, glaube ich, wichtig für börsennotierte Unternehmen. Der Kurs ist der Ausdruck einer langfristigen Kurve, wie es dem Unternehmen geht, aber vor allem auch, wie es ihm gehen wird. Und man darf da nicht jeden Tag auf den Kurs schauen oder sonst was. Ich tue das sicher nicht, ja. Sondern wir haben über die Börse hinaus, also wo man sagt, vierteljährlich die Themen, wir haben langfristige Pläne und wir orientieren uns an der Langfristigkeit und nicht immer an den Wünschen der Investoren, blitzartig und das und das und das. Man sagt, na, wir nicht. Aber das muss jedes Unternehmen und jeder, der das führt, für sich selbst entscheiden, welchen dieser Wege geht man. Wir sagen immer, Rising Star, nicht Shooting Star.
Vielleicht auch ein ganz wertvoller Hinweis nochmal, wenn wir jetzt die öffentlichen Informationen in der Wahrnehmung des Börsenlistings gleich abarbeiten, dann glaube ich, ist so das einmalige Auscashen ist so ein Thema, ja, was es definitiv nicht ist, sondern es ist immer ein kontinuierlicher Prozess. Und bei der Kursbeobachtung gilt das Gleiche. Ja. Der kurzfristige, ich weiß, das ist medial unglaublich gern gesehen und gibt ja auch viel her, ja, und macht ja auch Spaß, und aber es ist eben dann in dem Sinne Teil einer Unterhaltungsindustrie und keine Reflexion der Eigenart der Börse. Man muss daran erinnern, wenn man Aktien kauft, wird man Mitunternehmer. So einfach ist das. Und man hätte sich dann auch zu orientieren an den Zeiträumen. Niemand, der sein Unternehmen gründet, glaubt in einem Monat, drei Monaten, sechs Monaten jetzt damit überbordend erfolgreich zu sein, sondern wenn man Unternehmer wird, dann plant man wohl in Lebenszyklen, mindestens in Jahren, ja, drei, vier, fünf, sieben Jahren oder sogar mit lebensbegleitendem Beiwerk. Und das muss man sich immer wieder klar machen, wenn man als Anlegerin, Anleger sich der Aktienanlage nähert, ist da dann eben genauso zu machen. Warum soll das da anders sein? Ich werde Mitunternehmer und das sind dann die Anlagezeiträume, die zählen. Und was auf einen wartet, ist aber wirklich das achte Weltwunder. Ja? Nämlich doppelt so hohe Renditen wie in jeder anderen Anlageform. Das muss man immer wieder klar machen, worum es hier geht. Es geht um Eigenkapitalbeteiligung, um direkte Unternehmensbeteiligung, direkte Beteiligung am eigentlich wertschöpfenden Kern unserer Gesellschaft. Alles leitet sich daraus ab. Jede sozialstaatliche Wohlfahrt, ja, jede unternehmerische Wohlfahrt, jedes andere in Finanzinstrument, vergessen übrigens die Leute auch immer, leitet sich eigentlich auch aus der Eigenkapitalrendite ab. Ja. Kein Bond wird je zurückgezahlt, wenn das Unternehmen nicht Profite macht, und zwar im Kern seines wirtschaftlichen Daseins. Ja. Keine Umlage im Pensionssystem wird je bezahlt, wenn das Unternehmen profitfrei arbeitet. Ja. Also das muss man immer wieder sich klar machen, man wird Mitunternehmer und was auf einen wartet, ist ein großes Versprechen, nämlich die eigentliche Teilhabe, die eigentliche unternehmerische Teilhabe.
Ich glaube, so die Anmerkung ist immer der zeitliche Horizont, den muss man noch ergänzen.
Ja, man darf nur nicht, aber man darf das nicht übersehen und man muss doch, man sollte das nicht aus meiner Erfahrung heraus austarieren, wo wäre es gerade ideal. Und natürlich gehört ein Börsenumfeld dazu, dass Leute sagen, ja, wir investieren wieder und gerade bei IPOs muss der Markt ein bisschen passen, man kann nicht in einer Krise kommen, alles, wenn man möchte, aber die Frage ist, aber für ein junges Unternehmen, das wachsen kann, ja, oder wachsen möchte, das ein engagiertes Management hat, ist ja der Börsengang jetzt, ich sehe das bewusst nicht als Exit-Szenario, sondern ich sehe es als Möglichkeit, einerseits eine private Absicherung damit zu schaffen, das wesentliche Kapital fürs Unternehmen zu holen. Man bleibt am Fahrersitz, kann das mitgestalten und man hat dann die Möglichkeit, viele Möglichkeiten, viele Wege zu gehen, die ganz anders sind, wenn ich nicht an der Börse notiert bin. Dann habe ich einen Kaufvertrag, an der Börse kann ich meine Aktien reduzieren, kann ich hinauftun. Es ist öffentlich, keine Frage, es ist ja Director's Dealing, überhaupt keine Frage. Aber wo hat man denn schon die Möglichkeit, das über Nacht einfach zu tun, ja, wenn man was möchte oder jemandem was geben oder sonst was? Das kann man mit einem nicht börsennotierten unten deutlich schwieriger. Kann man alles, ja, ist keine Frage, aber bei weitem nicht in der Qualität eines börsennotierten Unternehmens.
Das ist eine schöne Überleitung zum Kapitalmarkt in Europa, in Österreich. Was sind denn da die großen Herausforderungen im Moment?
Wir haben sie schon vielfach genannt am heutigen Tag. Ja. Natürlich Bewertungsfragen, Liquiditäts- und Sichtbarkeitsfragen. Ja. Natürlich geht das Unternehmen tendenziell dorthin, wo es die höchste Bewertung, die tiefsten Bücher, die größte Umschlaghäufigkeit und die größte Sichtbarkeit findet. Das führt übrigens, muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, immer noch dazu, dass die weit überwiegende Mehrheit der heimischen Unternehmen, 85% übrigens im internationalen Durchschnitt, an den Heimatmärkten floaten. Aber es gibt eben einen Bestand, und der ist vor allen Dingen in manchen Industrien signifikant, betrifft insbesondere natürlich, klar, die Plattformindustrien und die vernetzten elektronischen Geschäftsmodelle, die dann ins Ausland schauen. Und wir haben große und größte Börsengänge gesehen. Ja, ist überhaupt kein österreichisches Problem alleine, ist auch kein deutsches Problem, ist auch kein kontinentaleuropäisches Problem. Es ist wirklich ein europäisches Problem, inklusive Großbritannien und Irland. Irland hat einen unglaublichen Abgang gesehen. Die Hälfte der Marktkapitalisierung ist da abgewandert in den letzten drei Jahren nach Amerika, weil man da die vermeintlich größeren Bücher und tieferen Liquiditätspools findet. Diese Tendenzen gab es schon immer mal. Ja, als ich vor 30 Jahren mal als Börsenmakler anfing, war das schon mal so. Da war es sehr en vogue, sich ein Doppellisting zu besorgen an der New York Stock Exchange. Die waren alle sehr schnell wieder zurück, ja, nach den ersten intensiven Kontakten auch mit der amerikanischen Aufsicht. Ich glaube, heute ist es anders. Diese Tendenzen sind durchaus ernst zu nehmen, weil es um genuine, originäre Erstlistings jetzt geht, nicht einfach nur um Dual-Listings. Ne? Und da muss Europa ran. Ja? Da muss Europa ran. Europa muss sich eine einheitliche Marktordnung geben. Das ist aber regulatorisches Handwerk und schlicht abzuarbeiten. Also auch das, was jetzt in vielfacher Politikermündern geführt wird unter dem Stichwort Kapitalmarktunion. Ja? Ich kann nur deutlich davor warnen, will das auch hier tun, unsere Politiker mit dem ständigen Zitieren dieser Kapitalmarktunion aus der Verantwortung zu entlassen. Denn das, was da diskutiert wird, bitte, ja, nun na, das ist zu tun. Nichts davon wird allerdings in Summe unsere Herausforderungen lösen, selbst wenn das in Summe implementiert wird. Es wird nicht den großen Anschluss an die zwei konkurrierenden Blöcke Asien und Amerika bringen, sondern was den Anschluss bringt, ist das zur Verfügung stellen großer Capital Pools. Ja. Und hier ja, muss man über kurz oder lang darüber nachdenken, wie man diese bildet. Und man bildet sie in entwickelten Industrieländern in aller Regel über eine, und hier jetzt wirklich ganz sensibel formuliert, teilweise Orientierung der sozialen Sicherungssysteme an den Kapitalmärkten. Österreich, genauso wie Deutschland, kennen ja nur die Umlagesysteme, die natürlich demografisch jetzt bis zur Dysfunktionalität dann sich entwickeln werden. Und andere Länder, die übrigens vor 20, 30 Jahren, das braucht leider Zeit, ja, die richtigen Maßnahmen gesetzt haben, Dänemark, Niederlande, Schweden und kleine und kleinste Teile. Ja, also bitte, es geht mir nicht um einen Ersatz hier von Umlagesystemen und von bewährten Sozialsystemen, es geht darum, eben etwas vom Umlagesystem in die Kapitalmarktorientierung reinzukommen. 0,5-2% zum Beispiel der Pensionsbeiträge aus dem Umlageverfahren am Kapitalmarkt dauerhaft anzusparen, in welchem Modell auch immer. Schweden hat eine gute Blaupause geliefert, dafür ist damit sehr erfolgreich geworden. Und am Ende wird es das brauchen, weil es eben diesen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Organisation der sozialen Sicherungssysteme, Umlageverfahren gleich unterentwickelte Kapitalmärkte. Ja, da, wo die Leute selbst etwas mehr in Verantwortung stehen, hast du die entwickelten Kapitalmärkte. Und wenn du die hast, die großen Capital Pools, dann ist das eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, die Individuen haben die bessere Pensionsvorsorge, vor allen Dingen individualisiert als eigenen Anspruch, auch mit einer ordentlichen Rendite hinterlegt. Die Unternehmen kriegen ihre Finanzierung zur Verfügung gestellt, gesamtgesellschaftlich gibt es Wachstum. Viele Fragen übrigens, die wir hier diskutieren, ja, das Standing des Entrepreneurships in der Gesellschaft, Fragen der Financial Literacy, die entwickelten Kapitalmärkte lachen uns aus dafür. Ja, es ist wirklich ein anderes Umfeld dort. Und auch viele Einzelfragen. Wir werden ja alle oft gefragt, was tut man, wie fördert man KMUs? Wie fördert man Startups? Wie machen wir das denn mit der Scale-Up-Finanzierung? Naja, es sind alles Ersatzdiskussionen, die wir zu führen haben, weil wir dysfunktionale Kapitalmärkte haben, die gar nicht dem Erfolg, auch der Größe, den Wachstumsraten, den Potenzialen unserer Volkswirtschaften entsprechen. Ja, wenn sie das täten, würden sie sich automatisch beantworten. Denn die Finanzierung von Startups, von Scale-Ups, Fragen der Financial Literacy, alles nur eine Ableitung aus dem allgemeinen Entwicklungszustand von einem Kapitalmarkt. Und wo du entwickelte Kapitalmärkte hast, da lösen sich diese Fragen von selbst.
Ich hab ein super Beispiel dazu auch, weil in jüngster Vergangenheit dann steht halt der Ontario's Teacher Pension Fund, also quasi der Pensionsfonds, der Lehrer aus Ontario vor der Tür und klopft an bei uns und will quasi mit uns reden, weil die halt neben einer Fund-of-Fund-Strategie auch quasi so Cherry-Picking betreiben. Und das ist nur, wenn man sich das auf der Zunge vergehen lässt, dann glaube ich, wird noch einige Zeit vergehen, bis irgendwie der Pensionskasse der Beamten in Österreich und Europa anfängt.
Aber das beginnt ganz woanders.
Ja.
Das beginnt, und das, ich bin trotzdem ein Verfechter der Kapitalmarktunion.
Absolut.
Ja, 100%. Das ist einmal die wichtigste Herausforderung in Europa, dass das in dieser Legislaturperiode endlich einmal passiert. Nicht nur für den Kapitalmarkt, für die ganzen Kreditregulierungen, die gleiche Bemessungsgrundlage, all die Themen. So. Aber Kapitalmarkt funktioniert dann, wenn es Teilnehmer gibt, die die Dinge verstehen, so wie du es richtig gesagt hast. Wenn die Leute das verstehen, erzogen werden, dann kann man damit überhaupt einmal diskutieren, dass man sowas anfängt. und nicht, dass die Pension vom Finanzminister überwiesen wird, sondern dass man ein Kapitalmarktverfahren hat, also nicht ein Umlageverfahren im Thema. Das heißt, man muss in der Bildung beginnen. Und man muss eben sagen, dass die Aktie etwas ist, was der Christoph schon erwähnt hat, ist, das ist immer noch das sicherste, aber auch das ertragreichste Engagement, wenn man alle Statistiken betreibt, seit dem 19. Jahrhundert herauf, ja, ist letztendlich die Aktie immer noch. Und man verteufelt bei uns die Aktie. Zuerst wird es an jeden vertrieben, dann geht einmal, übertreibt einer, dann geht was schief, was einem funktionierenden Kapitalmarkt absolut dazugehört. Dann wird es wieder verteufelt, dann darf es nicht sein. Dann wird jeder vor jedem geschützt, ja, nur keine Eigenverantwortung übernehmen. Das sind die Punkte, wo ich sage, Kapitalmarktunion, Bildung, nachhaltiger Auftrag, was ist Finanzierung? Fragen Sie mal heute die Leute, die kennen ja nicht einmal mehr den Bausparvertrag, den haben wir ja noch eingebläut bekommen
in der Schule.
Das mit dem Thema, ich bin in Ordnung, aber die Leute kennen das gar nicht mehr. Ja? Und nur wenige gehen, also für mich zu wenig Leute, gehen daher, dass sie sich Portfolios aufbauen, Jugendliche vielleicht jetzt wieder ein bisschen, weil man sagt, man hat ein bisschen eine Zockermentalität und das macht Spaß, aber man kann hier Werte schaffen, nachhaltig für später. Ja. Und natürlich muss auch die Möglichkeit sein, dass zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen der Mitarbeiter in Österreich stärker steuerlich entlastet werden, damit man die Mitarbeiter am eigenen Unternehmen beteiligen kann. Es hat ganz eine andere Qualität der Diskussion im Unternehmen, wenn Führungskräfte, so wir haben so eine Long Stock Option, also so ein Programm für Beteiligung der Führungskräfte, und ich würde gerne meine 20.000 Boreaner und Boreanerinnen nachhaltig am Unternehmen beteiligen. Das schafft ganz eine andere Verantwortung. Wie du gesagt hast, man ist Mitunternehmer. Ich bin Teil des Unternehmens. Nicht nur arbeiten, sondern ich besitze auch etwas vom Unternehmen, habe auf einmal ganz andere Interessen. Und der Blickwinkel ist immer das Entscheidende aus dem Thema. Also man könnte einige Forderungen da heraustun, die man machen muss, auch ein bisschen Entbürokratisierung, doppeltes Prüfen, dreifaches und dort und da, was prüft der eine, was prüft der andere. Das sind so Schmankerl aus Österreich, die meiner Meinung nach nicht passen. Ja.
Und also um das nochmal übrigens dann in aller Schärfe auch zusammenzufassen, ja, man muss da gar nicht großartig nachdenken und konzeptionell arbeiten, weil es stimmt nämlich gar nicht, dass Europa da nicht wettbewerbsfähig ist. Wir haben in Europa einzelne wettbewerbsfähige Märkte. Und das ist ganz einfach, auch insbesondere in diesen Wahlkampfzeiten jetzt, konzeptionell in die reinzuschauen. Und das heißt konkret, für die erste Säule, man schaut nach Schweden, wie haben die es gemacht? Ja, also wirklich im Bereich von 1-2% des Umlageaufkommens, das am Kapitalmarkt zu veranlagen. Also schwedisches Modell für die erste Säule. Ja. Zweitens, bei der betrieblichen Altersversorgung, finde ich, ist die Schweiz ein hervorragendes Modell. Ja? Mhm. Verpflichtend, umfangreich, wirklich, also von Substanz, schlicht hinschauen, nachbauen. Mhm. Naja, und dann die dritte Dimension, der Staatsfonds, der norwegische Staatsfonds. Ja, als Blueprint, genauso macht man es. So sichert man seine derzeitige Ölquelle ab. Gut, die Ölquelle haben wir nicht, aber unsere Innovationsfähigkeit ist unsere Ölquelle. Mhm. Auch die hat ihre Herausforderungen im Rahmen des demografischen Wandels. Vielleicht versiegt diese Quelle auch und wir tun auch gut dran, Teile unseres gegenwärtigen Wohlstands in die Zukunft zu tragen, indem wir ihn schlicht nehmen und in aller Welt investieren. Ja. Und ich glaube, das sind Fragen, die haben wieder natürlich mit Financial Literacy zu tun. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute im österreichischen Wahlkampf ihre Abgeordneten dann wirklich fragen, hey, sag mal, da gibt es einen norwegischen Staatsfonds. Wussten Sie eigentlich, dass nur die Hälfte der, über die Hälfte der unter der Hälfte des Werts heute Einzahlungen sind. Das andere ist alles Rendite. Ja? Warum haben wir ein ähnliches Konzept nicht in Österreich? Also nochmal in aller Klarheit, auch jetzt vielleicht für die aktuellen Regierungsverhandlungen, erste Säule nach Schweden schauen, ja, zweite Säule vielleicht an der Schweiz orientieren, dritte Säule Staatsfonds einrichten. Und dann bildet sich, glaube ich, auch dieser Kapitalpool, aus dem sich dann alles andere automatisch ableitet. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Werte zu schaffen ist also ganz, ganz entscheidend. Die Börse kann dabei eine wesentliche Rolle spielen. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.